NZZ Akzent.
Ciao, noi Mardo.
Zwölf Minuten lang dauert dieses Video. Wir hören die Stimme des Mannes, der es gefilmt hat, mit versteckter Kamera. Er ruft: Seper, mein Sohn, wo bist du? Und dann geht er an schwarzen Leichensäcken vorbei, die alle so halb offen sind. Man sieht die Gesichter. Rundrum stehen noch ganz viele andere Leute. Sie schauen sich auch Leichen an, suchen ihre Angehörigen. Teseo, man ist ja langsam schon abgehärtet, was man so sieht und findet auf Social Media an Videos. Aber dieses hier, das ist irgendwie noch mal anders. Ich glaube, weil es keine Musik hat, keine Schnitte. Also es zeigt einfach minutenlang Leichen.
Ja, dieser Ort aus der Aufnahme nennt sich Karisak. Das ist eine improvisierte Leichenhalle im Süden Teherans. Mhm. Es sind auch ganz viele andere Videos aus dieser Leichenhalle an die Weltöffentlichkeit gelangt. Sie stammen alle wahrscheinlich vom 9. oder 10. Januar. Und diese Videos sind eigentlich nur ein kleines Fenster zum Grauen, das sich im Iran abgespielt hat in diesen zwei Tagen, wo vermutlich 30.000 Menschen durch das Regime getötet worden sind. Und seitdem wird das Ausmaß der Gewalt auch immer deutlicher. Was an diesem Video aber auch besonders bedeutungsvoll ist, ist, dass dieser Vater, der nach seinem verstorbenen Sohn ruft, Seper, wo bist du, das ist zu einem Art Code unter Regimegegnern geworden, als eine Art Symbol für die Katastrophe, aber auch um mitzuteilen, wir wissen, was passiert ist und wir wissen auch, wer dafür verantwortlich ist.
Das iranische Regime hat ein Massaker am eigenen Volk verübt. Was wir mittlerweile über die Geschehnisse wissen und was das mit den Menschen im Land macht, darüber spreche ich heute mit unserem Reporter Teseo Lamarca. Ich bin Alice Grosjean. Teseo, das Video, das wir am Anfang gehört haben, wo hast du das gefunden?
Wenn man ein bisschen in der persischsprachigen Social Media Bubble unterwegs ist, konnte man, glaube ich, gar nicht darum herumkommen in den letzten Tagen. Es ist zwar nach wie vor schwierig, dieses Video zu verifizieren. Was klar ist, ist, dass es wirklich aus dieser Karisak-Leichenhalle stammt. Mehrere Exilmedien, persische Exilmedien, haben versucht, zu diesem Vater des verstorbenen Demonstranten Kontakt aufzunehmen. Das ist bisher gescheitert. Das liegt zum Teil an der anhaltenden Internetsperre, aber vor allem auch daran, dass die Angehörigenfamilien gerade unter enormen Druck gesetzt werden durch das Regime, eben um zu verhindern, dass Informationen über das ganze Ausmaß des Massakers öffentlich werden. Und dann ist es zum Beispiel so, dass sehr viele Angehörigenfamilien, ein Fall ist mir persönlich bekannt, wenn die Leiche des verstorbenen Kindes zurückerhalten wollen, müssen die eine Art Lösegeld dafür zahlen. Mhm. Das sind dann in der Regel mehrere tausend Euro als Ausgleich, finanzieller Ausgleich für die Munition, die verschossen wurde von dem Regime, um die Menschen zu töten. Also es ist an sich schon eine perverse Methode, um die Demonstranten zu demütigen und ihre Angehörigenfamilien zu demütigen. Mhm. Genau deswegen ist es gerade auch so schwierig, um da an genaue und an verifizierte Informationen zu gelangen.
Und trotzdem kommen sie Stück für Stück zusammen, diese Informationen. Du hast vorhin von 30.000 Opfern gesprochen, also konservativ geschätzt. Wie kommen denn diese Zahlen zustande? Oder was weiß man da, inwiefern das realistisch ist?
Mhm. Da gibt es auch ganz verschiedene Schätzungen, die von etwa 7.000 Opfern bis eben hin zu über 30.000 reichen. In diesem Fall die 30.000, da beruft man sich auf einen Bericht des Magazins Time, die sich wiederum auf zwei Mitarbeiter des iranischen Gesundheitsministeriums berufen. Es gibt dann auch noch andere Schätzungen, die eine ähnliche Größenordnung erreichen. Mhm. Laut dem Exilmedium Iran International sind zum Beispiel 36.000 Menschen gestorben innerhalb von nur zwei Tagen. Also ich würde sagen, die Zahl ist nicht gesichert, aber erscheint derzeit realistisch. Und wenn sich das bestätigt, dann kann man jetzt schon sagen, ist das wahrscheinlich das größte bekannte Massaker an unbewaffneten Demonstranten in der Menschheitsgeschichte. Das muss man in dieser Drastik leider benennen. Hier ist Mashhad City. Was auch bemerkenswert finde ich, ist, dass das Massaker ja nicht nur an einem Ort stattgefunden hat, also nicht an einem einzelnen Ort, wo die Dinge irgendwie außer Kontrolle geraten sind, sondern wirklich landesweit. Es werden aus jeder Stadt Hunderte bis Tausende Tote gemeldet. Das liegt nahe, dass das Blutbad nicht irgendwie spontan passiert ist, sondern geplant war und wahrscheinlich auch von Khamenei, dem obersten iranischen Führer, angeordnet wurde, für den Fall, dass es so einen Massenaufstand geben wird.
In den sozialen Medien findet man auch Videos wie dieses hier. Das ist ein junger Mann, der gerade zurück ist aus Iran und er filmt sich im Taxi, kurz nachdem er gelandet ist. Er sagt, ich habe die Hölle gesehen in Iran, sie töten alle. Und dann sagt er sinngemäß noch sowas wie, du kannst das nicht verstehen, wenn du nicht selber dort gewesen bist. Was auch sehr deutlich wird, dieser Mann ist offensichtlich verstört oder traumatisiert von dem, was er gesehen oder miterlebt hat. Theseo, ich selber, ich war nicht da, du auch nicht, aber du konntest mit Menschen sprechen, die das Massaker miterlebt haben. Was haben sie dir erzählt?
Ja, ich konnte mich auch erst vor 10 Tagen, nachdem diese komplette Internetsperre etwas gelockert wurde, zum ersten Mal dann mit meinen Kontakten im Land in Kontakt setzen. Und eine davon war zum Beispiel Roshanak Rahimi, eine Demonstrantin. Wir haben hier zu ihrer Sicherheit ihren Namen geändert. Sie heißt eigentlich anders. Mhm. Und sie hat selbst das Massaker nur knapp überlebt. Sie hat mir auch Bilder geschickt von ihren Verletzungen und hat mir dann über einen verschlüsselten Chat geschildert, was sie erlebt hat. Sie ist am 9. Januar, das war glaube ich ein Freitag, mit 2 Freundinnen auf eine Demo in einer iranischen Großstadt gegangen. Und zuerst war es relativ überschaubar. Sie berichtet von einer riesigen Menschenflut, die damals auf die Straße gegangen ist. Und dann haben aber irgendwann die Sicherheitskräfte angefangen, auf die Leute zu schießen. Sie selbst hat rechtzeitig ein Metallrohr aufblitzen sehen in der Hand eines Regimeagenten und hat dann verstanden, okay, jetzt muss ich wirklich um mein Leben rennen. Und während sie noch auf der Flucht war, ist sie von hinten durch 52 Schrotkugeln getroffen worden, in den Beinen, in den Händen, im Rücken, hat es dann mit letzter Kraft noch geschafft, zu Hause anzukommen. Und sie meinte dann, das Lustige unter Anführungszeichen, so schreibt sie es, war, dass sie gar nicht an Behandlung dachte, sondern ihr erster Gedanke war, die Blutspuren zu beseitigen. Sie hat nämlich gemerkt, sie verlor viel Blut, auch an der Türklinke waren Blutspuren. Und das Erste, woran sie gedacht hat, war, all diese Spuren zu beseitigen, damit die Regimekräfte sie nicht finden können, falls sie in das Haus eindringen.
Also heißt das, die Soldaten haben auch tatsächlich Leute bis nach Hause verfolgt?
Ja, also die Angst ist wirklich berechtigt. Mittlerweile spricht man von mehr als 40.000 Menschen, die verhaftet wurden. Die Gefängnisse sind völlig überfüllt. Die festgenommenen Menschen stehen unter Gefahr, gefoltert zu werden oder sogar heimlich gerade exekutiert zu werden in den Gefängnissen. Auch darüber gibt es unbestätigte Berichte. Zum Teil werden die Menschen am Arbeitsplatz abgeholt, zu Hause abgeholt. Sogar in den Krankenhäusern wurden Demonstranten abgeführt. Die Regimekräfte haben systematisch Krankenhäuser durchsucht.
Und Roshanak, wie ist es für Sie ausgegangen?
Roshanak wusste davon, weil das eine Methode ist, die das Regime schon bei vergangenen Protestwellen angewandt hat, verletzte Demonstranten in den Krankenhäusern aufzusuchen. Sie ist also nicht in eine Notaufnahme genommen, sondern hatte zum Glück befreundete Ärzte. Die haben sie zu Hause dann aufgesucht. Und Roshanak hat mir erzählt, diese Ärzte haben dann über 3 Stunden hinweg all diese über 50 Bleigeschosse entfernt. Mittlerweile, sagt sie, ist sie dabei, sich von den Verletzungen zu erholen. Mhm. Aber sie steht natürlich immer noch unter Schock. Und sie sagt explizit, so eine Tragödie hat es wohl noch nie in der iranischen Geschichte gegeben.
Das war jetzt vor 3 Wochen. Was weißt du darüber, wie sieht es jetzt gerade aus in Iran? Also ist es ruhiger geworden?
Ja, Proteste finden kaum noch statt. Menschen, die ich kenne im Land, berichten mir davon, dass es wieder ruhig ist auf den Straßen, aber dass es keine normale Ruhe ist, sondern sich eher nach einer gespenstischen Stille anhört. Mir haben die Menschen berichtet von geschlossenen Läden, leeren Märkten. Dann wurden in den Straßen, in den größeren Städten Checkpoints aufgestellt. Dort werden die Menschen von Soldaten der Revolutionsgarde auf ihre Körper werden abgetastet, ihre Handys durchsucht. Und wenn da dann irgendwelches Videomaterial auftaucht, dass die Menschen irgendwas mit den Protesten zu tun hatten, werden die Menschen festgenommen. Und natürlich sieht man dann auch noch auf den Straßen die Spuren dieses Massenaufstands. Da, wo das Blut noch nicht weggewaschen wurde, trifft man auch noch auf eingetrocknete Blutlachen, einfach so mitten auf der Stadt, auf den Gehsteigen.
Also an sowas wie Normalität, geschweige denn Alltag, wahrscheinlich nicht zu denken. Wie gehen die Menschen damit um, diesem Ausnahmezustand?
Ja, man muss ja dazu sagen, dieser Auslöser des Aufstands, die Wirtschaft, die Preise, die immer noch weiter steigen, die Währung, die sich im freien Fall befindet, das ist ja alles noch da. Und dazu ist das Land jetzt wirklich in einer Art Schockstarre, kann man sagen. Man hat das Gefühl, die Menschen sind in einer Art kollektiven Depression. Und sie berichten mir, dass sie sich hoffnungslos fühlen, dass die Menschen verstört sind über das, was passiert ist. Ein junger Mann aus Isfahan zum Beispiel hat mir gesagt, er ist persönlich überzeugt, dass dieses Regime am Ende ist und dass es ein Point of No Return überschritten hat, so ein Punkt, wo man nicht mehr zurückgehen kann zu einem normalen Umgang mit den eigenen Menschen, zu einem
so wie es davor war.
Genau, so wie es davor war, wird es nie wieder werden. Gleichzeitig löst das bei den Menschen gerade auch keine Hoffnung aus, weil was die Iraner immer gehofft haben, ist, wenn wir nur viele genug sind, ausreichend viele, und es sind ja tatsächlich jetzt, Schätzungen gehen davon aus, dass 5 Millionen auf die Straße gegangen sind während dieser 2 Tage. Wenn wir nur viele genug sind, dann können wir es schaffen, das Regime zu besiegen. Die können ja nicht alle umbringen. Und jetzt mussten die Menschen erfahren, ja, das Regime ist tatsächlich gewillt, am eigenen Volk einen Massenmord zu begehen.
Und von dieser enormen Kraft, eben von diesen Massen an Widerstand, was davor spürbar war, ist da noch irgendwas da oder ist das jetzt komplett, oder sind die Menschen wütend oder was ist jetzt noch da?
Also die Wut ist natürlich enorm, trotz aller Verstörung, trotz des Schocks. Man kann sie natürlich nur an sehr wenigen Orten ausdrücken. Einerseits in den sozialen Medien, so reale, analoge Orte, kann man sagen, wo man diese Wut wirklich handfest spüren kann, sind die Trauerfeiern für die verstorbenen Demonstranten, die in diesen Tagen stattgefunden haben. Es sind Zusammenkünfte, die gar nicht an Trauerfeiern erinnern, sondern da wird getanzt, da werden kämpferische, patriotische Lieder gesungen. Man hört keine traurigen Koranverse, sondern regierungsfeindliche Parolen. Und gleichzeitig aber fehlt gerade die Hoffnung, dass man im jetzigen Moment wirklich aus eigener Kraft etwas ausrichten kann noch. Man weiß, wenn man auf die Straße geht, kommt das gerade einem Selbstmord gleich. Für viele ist deswegen der einzige Ausweg, vor allem für junge Menschen, hoffen gerade fast alle auf ein Eingreifen der USA und vielleicht auch Israels.
Komm zu Iran! Baby Netanyahu! Please come to Iran! Please help to Iranian people! Please help!
Und das ist auch was, was man immer wieder sieht oder hört in Social-Media-Videos, der Ruf nach Hilfe von außen. Also ist die Verzweiflung tatsächlich so groß, dass sie auf einen Angriffskrieg von außen hoffen?
Ja, die Überlegung dahinter ist, wenn es zu einem solchen Angriff kommt, dann würde das vielleicht nicht direkt zu einem Regimesturz führen, aber immerhin den Feind und als den größten Feind nimmt ein Großteil der Bevölkerung eben das Regime wahr, würde den Feind schwächen. Einige, mit denen ich gesprochen habe, sagen zum Beispiel, wenn es dazu kommt, also wenn das Regime wirklich signifikant geschwächt ist und sie merken, okay, das Risiko, jetzt auf die Straße zu gehen, ist geringer und gleichzeitig ist die Chance höher, etwas auszurichten, das Regime tatsächlich zu stürzen, dann wären auch viele Menschen wieder bereit, auf die Straße zu gehen. Mhm. Was aber klar scheint, wenn es tatsächlich dazu kommt, ist, dass es dieses Mal wahrscheinlich nicht mehr einfach nur ein friedlicher Protest sein kann angesichts des Einsatzes der Gewalt, zu der das Regime bereit und fähig ist. Es wird vermutlich ein richtiger Kampf sein zwischen der Bevölkerung und dem Regime.
Jetzt, wenn wir ein bisschen rauszoomen, die USA haben ja tatsächlich ganz viel Militär in die Region verlegt, unter anderem einen riesigen Flugzeugträger inklusive Flugzeuge. Soweit man das im Moment sagen kann, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die USA oder vielleicht auch Israel tatsächlich militärisch auch eingreifen?
Also in den letzten Tagen hat ja Trump und haben auch iranische Regierungsmitglieder wieder Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Was man merkt, so wenn man verfolgt, was verschiedene Beobachter und Analysten der Situation sagen, ist, dass die allermeisten einen Angriff immer noch für wahrscheinlich halten. Gleichzeitig sind gerade die Forderungen, die Trump stellt, derartig hohe Maximalforderungen, dass es gerade unwahrscheinlich scheint, dass das iranische Regime die alle so akzeptieren wird. Es ist also eher die Frage, wie groß ein möglicher Angriff ausfallen wird. Und das hängt von der Frage ab, was Trump hier erreichen will. Ist das ein kompletter Regime-Change oder zielt er darauf ab, die Atomanlagen und das Raketenprogramm zu zerstören? Will er das Regime einfach nur noch etwas weiter schwächen? Über die genauen Ziele lässt sich aktuell nur spekulieren.
Wir werden die Situation natürlich weiterhin für euch beobachten. Für heute mal Dankeschön, Theseo, für diesen Einblick und auch die Einordnung.
Danke dir, Alice.
Das war unser Akzent mit unserem Reporter Theseo Lamarca. Mein Name ist Alice Grosjean. Schön, habt ihr zugehört. Bis bald.